7 Kinder, 3 Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dad Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere 3 Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber, familienerprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dad Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Working Dad Podcasts mit dem wahnsinnigen Marius Kosave. Habe ich wahnsinnig gesagt? Spirituellen Benjamin Achenbach und meiner Wenigkeit.
Roman Segeider ist auch
da. Roman Segeider, genau.
Ja, wunderbar. Das haben wir jetzt ein richtig schönes Intro. So toll und koordiniert waren wir noch nie. Also toll. Das macht mir fast schon Angst. Ja, jetzt irgendwie das so super die Folge eingeleitet. Was mich mal interessiert hat, also wir waren jetzt am Wochenende wieder auf so einem Outdoor-Spielplatz oder auf einem größeren Spielplatz hier in Düsseldorf bei der Wahnsinnshitze. Und kennt ihr diese großen Spinnennetz-Riesenklettertürme, die aussehen wie der Eiffelturm?
Ja, klar.
Kennen wir.
Ja. Und guck mal, meine Jungs sind jetzt 4,5, die sind ja echt noch nicht so groß. Man denkt ja immer, seine Kinder sind so kleine und süße, zarte Babys, die immer älter und mutiger werden. Und meine zwei, das sind jetzt zwei so Kamikaze-Piloten. Und guckst du zweimal links und rechts, auf einmal steht er ganz oben auf diesem 6 Meter Ungetürm oben und du siehst so von der Seite, wie er gerade noch so den Arm rausstreckt und runterschreit, Mama, schau mal, Papa, schau mal, und dann halb am runterfallen ist. Und kennst du das der Moment, wo dir das Herz fast stehen bleibt? Also ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber bei uns, bei Laura und mir, bin ich eher so der absolut Schreckhafte, der, wenn die Kinder mit dem Fahrrad auf die Straße zufahren, auf die zweispurige, auf die Ampel und keine Anstalten machen zu bremsen, und also da bin ich ja immer so der Atem stockt, und deswegen habe ich mal überlegt, ob wir nicht mal über Ängste im Allgemeinen reden, und ich habe mir halt auch Gedanken darüber gemacht und habe mir auch ein paar Sachen für die Folge aufgeschrieben. Was für Ängste haben denn auch wir Väter, jetzt mal eigentlich mal einfach nur an die Väter gerichtet in dem Moment. Ich glaube, Eltern allgemein haben viele Ängste. Aber da sind mir so Sachen eingefallen, wie zum Beispiel jetzt auch ein Begriff, der bei Vätern immer häufiger vorkommt, Financial Load. Also, dass man einfach Ängste hat, als Alleinversorger die Familie zu versorgen und alles an einem hängt, die Miete, die explodierenden Energiepreise überall und alles. Aber auch zum Beispiel gerade eben so Risiken auf der Straße oder sonst irgendwo. Oder manche Leute haben Angst um ihre Kinder auf dem Spielplatz, wenn da irgendwelche Leute irgendwo sitzen und komisch aussehen. Und das andere ist dann, wann sind unsere Ängste denn übertrieben? Habe ich auch versucht, mal ein bisschen zu reflektieren. Und darüber möchte ich heute mit euch so ein bisschen sprechen. Habt ihr solche Erfahrungen auch manchmal, und wie geht ihr denn damit um? Jetzt kann man aber, du, Benny, du bist so tiefenentspannt, ich glaube, du hast nie Angst. Ich glaube, du denkst, wenn die Kinder auf die Straße zulaufen, da bist du, ich glaube, du machst einmal Wusa und dann bleiben die stehen. Ich weiß es nicht. Du hast ja 3, die rennen ja wahrscheinlich immer alle in 3 verschiedene Richtungen. Du weißt gar nicht, um wen du Angst haben sollst in dem Moment. Aber wie machst du das?
Ja, in der Tat ist es nicht so. Also, ehrlicherweise habe ich durchaus auch Ängste, gerade bei den Kids. Also ich meine, so das, was du am Ende angesprochen hast mit dem Financial Load und Verantwortung und sowas, es kann ja auch viel Druck kreieren und Belastung, und dann könnte man da auch Angst empfinden. Das habe ich nicht so sehr, weil ich irgendwie da, glaube ich, krisenfest schon bin aus der Vergangenheit. Das triggert mich jetzt nicht so sehr. Aber bei meinen Kids, ich meine, die Situation, die du mit der Spinne beschrieben hast, witzigerweise gestern, als wir dann nach dem Schwimmen noch draußen unterwegs waren oder auf dem Spielplatz waren, waren wir genau an so einer Spinne. Und ganz ehrlich, Ich hab da immer wieder, dass ich, wenn die da hochklettern, so am liebsten würde ich da mitklettern, ne? Also ich kann da nicht so gelassen irgendwie unten stehen und da loslassen, ne? Das kann ich nicht besonders gut. Ich habe immer so das Gefühl, ich müsste jetzt da irgendwie helfen und machen. Das fällt mir noch nicht so einfach. Und beispielsweise auch andere würden wahrscheinlich schon, unsere älteste Tochter ist jetzt fast 7. Ich bringe sie irgendwie immer noch ganz gerne zur Schule und auch und hole sie auch ab. So, ich mach das irgendwie schon ganz gerne. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich da weiß, ich habe die Kontrolle, aber ein Stück weit auch. Also da kann ich dir beipflichten. Mhm. Das ist jetzt nie, es ist schon so, ja.
Lass uns mal kurz bei dem Thema in der Richtung Angst, dass denen was passiert, bleiben und nachher noch mal kurz in die Richtung Financial Load gehen, dass wir das nicht vermixen, weil da habe ich nämlich auch eine explizite Frage an Marius, was das angeht. Okay. Aber Marius, wie siehst du das denn jetzt mit deinen Kids? Das ist ja ganz groß, ganz klein wird man beim zweiten, also ich meine, es sind ja gleich alt, aber wird man beim zweiten dann lockerer, weil man weiß, bei dem Großen ist nichts passiert?
Ja, also ich würde mich auf jeden Fall als extrem unlocker beschreiben, was so was das angeht. Also ich bin wirklich der Vater, der schon, wenn die, sagen wir mal so, 2 Meter über Bodenhöhe wären, würde ich schon sagen, ja, pass aber auf und ne, das ist rutschig und du kannst runterfallen. Also wirklich fühle ich mich selber echt oft nervig, aber schon auch sehr, sehr, sage ich mal, angstgetrieben. Bei uns ist es auch so, Claudia würde den viel mehr erlauben als ich und macht's auch. Und ich sehe tatsächlich immer das fahrende Auto, das kommt und ne, wenn sie dann auf die Straße rennen, oder ich sehe irgendwie, ja, ich sehe immer die Katastrophe. Keine Ahnung, bei den Kindern bin ich wirklich sehr, sehr ängstlich und bin mir dessen auch bewusst und habe auch, jetzt kommt Angst vor der Angst, habe so ein bisschen Angst, dass ich die dadurch auch irgendwie ängstlich mache. Ne? Das ist ja das Problem. Und das ist natürlich so, glaube ich, dieses Dilemma als Eltern, dass man natürlich einerseits aufpassen muss. Du bist halt derjenige, der hauptsächlich in den ersten Lebensjahren dafür sorgt, dass die eben nicht vom Auto überfahren werden, von der Brücke fallen oder weiß ich nicht was, ne, passiert. Aber gleichzeitig musst du ihnen ja auch den Weg in die Welt ebnen. Und das ist ja auch, das hast du ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, Roman, diese schwierige Frage der Balance. Wann bin ich overprotective und wann ist es angemessen? Und ich kann das nicht beantworten. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen overprotective, so sagen wir mal so.
Das Spannende ist ja, dass wir hier gleich mal mit einem Stereotypen aufräumen können, dass die Frauen immer so ängstlich sind und die Männer immer so locker. Bei uns ist es genau andersrum. Ja. Bei dir dann auch. Also dann total. ist schon mal nicht schlecht. Was ich interessant fand, ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Und da habe ich einen Artikel im Guardian von Oktober 2021 gefunden. Und da hat der Professor Schwarz von dem Karlsruher University of Education erzählt, dass es Absicht ist, dass in German Playgrounds, also auf Spielplätzen, Risiko mit eingebaut ist. Ich habe dann letzte Woche mal mit einem Kollegen aus Japan gesprochen, hat gesagt, da kann man nirgendwo runterfallen in Japan. Ist alles so niedrig und so super, super, super safe. Nichts passiert. Und das spannenderweise in deutschen Spielplätzen mehr Risiko absichtlich eingebaut. Und die Spielplatzhersteller sagen sogar, wir wollen nicht jeden Beinbruch verhindern. Und das ist interessant, oder? Wow. Und wenn man das bedenkt. Und der Grund dafür ist, dass wenn man will, dass Kinder lernen, später mit Risiken umzugehen, müssen wir sie auch Risiko exponieren. Also wir müssen auch Risiko zulassen. Stirbt vielleicht das Kind nicht, fällt vielleicht runter. Im schlimmsten Fall bricht es sich auch was, aber es lernt mit dem Risiko zu kalkulieren. Und das hilft dann für später. Und da gab es dann auch eine Statistik drin in dem Artikel, dass die dann wirklich später weniger Unfälle haben, weil die in früherer Kindheit dann mehr mit Risiken dann eben zu tun hat und gelernt haben, damit umzugehen. Und das andere Interessante ist, dass gerade diese Überfürsorge, was du eben auch gesagt hast, Marius, habe ich mir auch mal angeguckt, und dass halt Kinder dann eher Angststörungen entwickeln, wenn die Eltern dann eben schon sehr, sehr ängstlich sind. Also da hast du auch wieder recht. Wenn du zu sehr Angst hast, hat dein Kind halt auch Angst. Ja. Ich erlebe das immer wieder. Kennt ihr das? Wir haben ja einen Hund, und jetzt nichts gegen Nicht-Hundebesitzer, aber wenn die Eltern extrem Angst haben vor Hunden zum Beispiel. Respekt haben sollte man immer, denke ich. Also da bin ich auch dafür, dass meine Kinder nicht jeden Hund anfassen. Aber wenn die Eltern extrem Angst haben vor Hunden, dann haben es die Kinder später auch. Ohne dass sie wissen, ohne dass irgendwas passiert ist. Ja. Und das ist, glaube ich, da zeigt sich für mich das am krassesten. Und es ist halt dieses soziale Lernen, was wir gucken, was unsere Eltern machen. Und das fand ich echt richtig spannend.
Ja, total. Aber die Frage ist ja wirklich, wie kriege ich das im Alltag ausbalanciert, wenn ich es nicht intuitiv machen kann, ne? Also das ist ja, darum geht es ja jetzt gerade, ne? Wenn wir das intuitiv könnten, quasi immer in diesem Sweet Spot zu sein, dann gäbe es das Thema ja irgendwie nicht. Aber offenbar, ne, Roman, hast du das Gefühl ja auch, und ich kenne das ja auch ganz gut, dass man eben manchmal drüber oder drunter irgendwie ist. Ich frage mich, wie gibt's denn sowas wie so einen Referenzpunkt? Also wann ist es zu viel Angst und wann ist es zu wenig? Das ist doch irgendwie, das kann es doch gar nicht geben, oder?
Ich glaube nicht, aber ich habe da immer das Gefühl, ich orientiere mich irgendwie auf dem Spielplatz bei so ein bisschen bei anderen Eltern. Also an einem schönen Sommertag ist der Spielplatz voll. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin der Einzige, der mein Kind da von dem Gerüst runterholt, obwohl die Gleichaltrigen alle drauf rumtouren, dann habe ich, glaube ich, dann vielleicht ein bisschen zu viel Risikoangst. Aber das mache ich ja dann nicht. Aber ich sehe es ja, okay, die überleben das alle. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich überlege, was ich als Kind gemacht habe, wo ich hochgeklettert bin, und ich habe das Gefühl, unsere Eltern waren gar nicht so helikoptermäßig drauf wie wir, was ich, glaube ich, mit 6 oder 7 habe ich, glaube ich, allein überall schon draußen gespielt, und die haben 3 Stunden nicht nach mir geguckt. Also
ja, total.
Ich habe das überhaupt nicht so in Erinnerung, dass da irgendwie immer total aufgepasst wurde. Und wir sind auch groß geworden.
Ich glaube, manchmal meint man es auch zu gut. Also in der Fürsorge eben, ne? Weil der Anspruch, also wenn ich jetzt gerade so reflektiere, der Anspruch ist halt auch so hoch an dem Wollen, dass den Kindern auch einfach so gut geht, und dass daraus heraus auch so ein bisschen das entsteht, dass man halt immer hinterher ist. Also wenn ich das, was du gerade gesagt hast, also meine Eltern, die waren total laissez-faire unterwegs, ne? Haben uns wirklich fast machen lassen, was wir wollen, auch als wir schon sehr jung waren. Ich bin irgendwie mit 5 oder 6 schon hab damals schon früh Sport gemacht und so, bin da auch immer mit meinem Fahrrad hingefahren. Ich kann mich an alles erinnern und so. Und das waren, bin ich irgendwie 15, 20 Minuten hingefahren. Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, irgendwie fällt mir das fast schon in der Vorstellung wieder schwer. Aber es hilft, drüber zu sprechen mal wieder und darüber zu reflektieren und festzustellen, dass es doch, und du hast ja auch den ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wissenschaftler war, den du genannt hattest, aber den Autor auf jeden Fall, der darüber ja referiert hat. Das ist für mich auch nachvollziehbar, ist total logisch, ne, dass du eben auch den Raum geben solltest, ne? Die Frage ist nur, wie Marius es gesagt hat, okay, aber intuitiv, also wie kriegst du das jetzt wieder dann im Alltag auch umgesetzt, dass du da, ich glaube, es ist ein Üben, ne? Es ist immer wieder wahrscheinlich auch ein Üben und auch loslassen zugleich, ne? Sich einfach da nicht so zu verkrampfen, ja.
Das ist ja das, glaube ich, richtig wichtige Stichwort, loslassen von dir, Benny, weil ich glaube, dass dieses Festhalten des Kindes, ne, das ist ja, das macht ja die Angst mit einem, ne? Also jetzt fast schon sprichwörtlich, wenn es auf dieses Klettergerüst geht, wollen wir es festhalten, ne? Du hast gerade gesagt, Benny, mit hochklettern. Und ich glaube, es geht ganz viel um Loslassen, auf einer ganz übergeordneten Ebene sogar, glaube ich, dass man halt auch, und da würde ich vielleicht auch mal eine Lanze für die Angst brechen. Ich glaube, das habe ich ja eben schon eingangs gesagt, ich glaube, als Eltern ist ja die Job Description wirklich, das Kind muss überleben, ne? Vom Day One an, ne? Das ist ja das, du musst es füttern, ne? Du musst es irgendwie vor Krankheiten quasi, musst es zum Arzt bringen. Du bist ja erstmal wirklich aufgefordert, dass dieses Kind erstmal überlebt, so. Und da ist Angst ja total wichtig, ne? Glaube ich auch. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Instinkt in uns, der mit zu den wichtigsten überhaupt gehört. Und ich glaube, da ist man als Eltern, auch als neue Eltern, ja oft ganz instinktiv dabei, das Richtige zu tun und das auch zu wissen, was man tun muss. Nun ist es irgendwann so, dass dass das, wenn das Kind größer wird, muss man es eben loslassen, wie du gesagt hast, Benny. Und da, glaube ich, gilt es eben, diese Ängste für sich selber dann auch in den Griff zu bekommen, um eben nicht, wie Roman das eben schon angesprochen hat, auf das Kind zu übertragen. Ich finde, das ist bei uns so, ich habe gerade darüber nachgedacht, das kennen vielleicht auch ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen, dass ja auch jedes Kind eine eigene Geschichte mitbringt, ne? Wie gut es in die Welt gekommen ist, wie leicht es in die Welt gekommen ist, ob es mal Probleme gab oder auch nicht, ne? Und ich glaube, dass gerade für die Eltern, wo es bei einem Kind vielleicht mal, sag ich mal, so ein bisschen diplomatisch Startschwierigkeiten gab oder auch mal Angst und Sorge, ne, dass es mit diesem Kind weitergeht, dass es für die besonders schwer ist, diese Ängste in den Griff zu kriegen und da auch dieses Loslassen hinzubekommen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, total wichtig, das zu schaffen und das zu können, weil irgendwann muss dieses Kind sich das Bein mal vielleicht selber brechen, ne? Das, um eben zu wissen, Moment mal, 5 Meter sind zu hoch für mich. Ich springe lieber von 2 Meter runter. Das ist dann einfach die Erfahrung, die man auch selber machen muss. Aber es geht wahrscheinlich ums Loslassen, ja.
Ja, und gleichzeitig denkt man sich dann auch wieder, guckt uns, lasst uns euch mal 1000 Kilometer weiter östlich schauen. Wie die Menschen in der Ukraine Angst haben müssen um ihre Familien, da ist das Klettergerüst gar nichts. Wenn ich mir nur einfach, ich wäre gelähmt vor Angst jeden Tag, weil du kannst ja nicht beschützen. Also du kannst ja nicht irgendeine Granate oder sonst irgendwas aufhalten. Das ist eine ganz, ganz andere Art von Angst, glaube ich, die du haben musst, um das Leben deiner Kinder, wo du gar nicht wirklich richtig steuern kannst, so eine permanente Angst. Und ich glaube, da ist es dann auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer, dass die Kinder groß werden ohne diese Angst. Und ich glaube, dass wenn du jetzt auch Menschen fragst, die frühkindliche Erfahrungen in Kriegen hatten, und da, glaube ich, gibt es in Deutschland genügend, die aus Ländern kommen, die solche frühkindlichen Erfahrungen hatten, dass das wirklich krass ist und schwer ist, das wieder später wieder hinzukriegen, glaube ich, oder in den Griff zu kriegen, was so traumatische Erlebnisse betrifft. Und deswegen bei dem Thema Angst wollte ich das jetzt nicht aussparen, gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, dass solche Ängste natürlich existenzieller Natur noch viel, viel krasser sind als das, was wir jetzt haben.
Ja, aber Roman, du hast recht, aber ich glaube auch, dass man ohne im Krieg sein zu müssen auch sehr, sehr große Ängste um sein Kind haben kann, ne? Also ja. Da gibt es ja wirklich, da weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es eben auch ganz früh auch ganz schlimme Situationen geben kann, ne, wo man halt wirklich Angst hat. Aber Krieg ist dann natürlich nochmal was sehr, sehr Traumatisches. Aber lass uns doch mal versuchen, die Brücke zurückzufinden zu uns als Vätern. Und du hast ja eben schon so ein paar Angsttypen, wenn das man so möchte, genannt, die es ja auch noch gibt, ne, die auch noch auf einem liegen. Nicht nur dass das Kind vom Gerüst fällt, sondern da gibt es ja noch andere Sachen.
Na genau, da kannst du dich jetzt ja nicht selber fragen, aber für mich ist es so, zum Beispiel im Corporate quasi in der Firma eingebettet, da weißt du, dass, keine Ahnung, da muss viel passieren, dass so ein Fortune 500 Konzern irgendwie meine Gehalt nicht mehr zahlen kann. Oder dass Bennys eigentlich schon kein Startup mehr, sondern Grown-Up jetzt von einem Konzern gekauft, dass die das nicht mehr können. Aber wenn wir über das Thema Financial Load reden, also Familie versorgen können als Alleinversorger zum Beispiel, und da bitte, liebe HörerInnen, ganz wichtig, es geht nicht darum, irgendwie da jetzt zu sagen, Mental Load, Financial Load, da gibt's keinen besser, schlechter. Wir wollen jetzt gerade über das Thema reden, weil es halt eher Väter betrifft, auch wenn es natürlich im Gegensatz zu den Müttern wahrscheinlich nochmal ganz andere Sachen gibt. Aber gerade im Bereich Financial Load als Selbstständiger weißt du ja nicht, wo das Geld morgen wieder herkommt. Wir haben auch schon mal über die Zeit in der Corona-Krise gesprochen. Was macht das mit einem, wenn man weiß, okay, ich muss ja auch irgendwie jetzt für alle sorgen und es hängt nicht nur an mir. Allein, jeder weiß es wahrscheinlich als Single, ohne Kinder hat man irgendwie so gar nicht das Gefühl gehabt, okay, dann habe ich halt mal 5 Euro weniger in der Tasche, esse ich halt mal Nudeln mit Ketchup, hat jeder schon gemacht. Aber jetzt als Unternehmer, wenn es gut läuft, ist natürlich klasse, aber du hast ja, glaube ich, eine latente Financial Load Situation, oder?
Ja, also mir geht es ein bisschen wie Benny, ich habe einfach da schon so viel erlebt, ich habe da, glaube ich, einfach ein Ist das ein dickes Fell, Benny, oder einfach das Wissen, dass man da wieder rauskommt? Ich weiß es nicht. Also das schockt mich tatsächlich nicht mehr. Oder
beides.
Das ist natürlich da, der Gedanke, aber der treibt mich nicht. Also gar nicht. Ich hätte auch, glaube ich, viel mehr Angst, abhängig von einem Corporate zu sein und den Entscheidungen des Management Boards oder des Börsenkurses oder so. Das wäre für mich viel ängstigender, glaube ich. Dass ich da keine große Angst habe, liegt auch daran, dass ich eben nicht quasi Alleinverdiener bin, sondern dass Claudia, also meine Frau, genauso zum Familieneinkommen beiträgt. Und wir haben das relativ, schon sehr, 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 sehr früh in der Ehe quasi uns eine Regel auferlegt. Und zwar haben wir gesagt, unser Lifestyle muss immer der darf nur so ausgelegt sein, dass der von mindestens einem Gehalt getragen werden kann. Also wir sind quasi, was unseren Lebensstil angeht, nicht, wir haben das quasi nicht ans Maximum ausgereizt mit zwei Gehältern, sondern wir versuchen das immer auf dem Level zu halten, dass das einer von uns beiden tragen kann. Und das ist dann total entspannt, weil dann wissen beide, hey, wenn ich mal irgendwie auf dem Job raus muss oder auch will, das kann ja genauso gut passieren, dass man sagt, ich möchte mal irgendwie aus dem Job raus, dass das eben, dass nichts dran hängt, ne? Sowas wie, wir müssen, dass die Miete dran hängt oder dass der Urlaub dran hängt oder so. Das haben wir relativ früh geklärt und das ist eine goldene Regel bei uns. Das funktioniert gut.
Aber das ist ein mega Hack. Also das ist ein ganz, ganz toller, wichtiger Tipp. Also wenn du halt auf einem ziemlich hohen Level lebst oder vielleicht irgendwelche Finanzierungen auch so knapp abgeschlossen hast, dass du den Druck dann tragen musst, dann wiegt das natürlich auch viel, viel schwerer. Ja. Wie ist bei dir, Benny?
Also ich kenne ja die Zeit als Selbstständiger, kenne ich auch noch. War ja 27, da habe ich damals die Restaurants als Geschäftsführer und auch Hauptgesellschafter geführt. Drei Restaurants hatte ich damals und das habe ich 5 Jahre gemacht. Es war schon eine taffe Zeit. Vor allem, wenn man dann irgendwie, da dachtest du leichtsinnig irgendwie 27, 28, boah, rockst du jetzt eben weg. Und dann waren doch ganz oft die Momente, wo ich irgendwie Ende des Monats mich schon gefragt habe, okay, da muss jetzt bei dem Event noch ganz schön was eingespült werden, damit ich die Krankenkassen am nächsten Monat dann auch zahlen kann, ne? Oder die Lohnsteuer oder, ne? Ja, also das war so, und ich glaube, solche Erfahrungen nimmst du mit und ist ja, ich meine, jetzt irgendwie 15 Jahre später kann ich sagen, mir geht's gut, ne? Das, was der Marius gesagt hat, ist bei uns oder bei mir auch schon fast immer so gewesen, dass ich nie so wirklich über meine Verhältnisse privat gelebt habe. Also nicht, dass ich mir nichts gegönnt habe, im Gegenteil, das schon. Aber einfach schon mit ein bisschen auch Bescheidenheit und jetzt einfach nicht so klotzen, ne? So das gefällt mir einfach besser, dass ich da irgendwie und dass wir auch als Familie ein gutes Gefühl haben und finanziell uns nicht so weit das Fenster hinauslehnen. Das gefällt uns da ganz gut und eher mit etwas weniger auch gut klarkommen. Also wenn wir irgendwie investieren, dann gerne mal irgendwie in einen schönen Urlaub oder so. Aber ansonsten und ich glaube, das hilft dann eben auch. Also so ist das bei uns. Wie ist bei dir, Roman?
Bei uns ist das auch ähnlich. Sonst könntest du ja auch gar keine Elternzeit machen. Also ich mag immer wieder, ich habe mich in der Recherche zum Beispiel zum Buch auch damit sehr viel mit Elternzeit beschäftigt und da ist halt einfach, glaube zwei von 5 Argumenten, warum ein Vater keine Elternzeit macht, ist ein finanzielles. Das heißt, das spielt dieses Thema Financial Load und vielleicht, okay, jetzt schaffe ich es nicht, wenigstens mal zwei Monate mein Leben als Familie zu finanzieren, wenn ich zu Hause bleibe. Und da kannst du vielleicht in dem Moment nichts ändern, aber wenn du in 5 Jahren immer noch in der gleichen Situation bist, dann schon. Also vielleicht mal ein Appell an die Väter, dann einfach das wirklich auszurichten und vielleicht dann auch für den eigenen für die eigenen Financial Load dafür Sorge tragen, dass der Partner oder die Partnerin auch in der Karriere vorankommt, um eben das später abzufedern. Und das kann man auch, Laura hat ja auch nochmal später studiert, nochmal einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und baut jetzt ihr Unternehmen auf. Und das ist auch so, ich unterstütze da so viel, weil ich mache es ja ein bisschen auch egoistisch für mich, weil ich brauche mir nicht mehr so viel Stress machen später mit Karriere, kann mich auch um Familie kümmern, weil ich nicht der allein Versorger dann bin. Und das tut gut. Also das kann man sich aber selber auch so, sagen wir mal, so in beide Richtungen einrichten.
Risikodiversifikation nennt man das.
Ja.
Ja, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man halt der Alleinverdiener ist, dann heißt das nicht, dass man in 10 Jahren immer noch sein muss. Also ich glaube, da kann man was tun. Und ich glaube, dass, also für mich, ich habe da gar nicht so viel mehr Punkte mehr. Es tut voll gut, einfach von euch zu hören, dass ihr auch in gewisser Weise Ängste habt, aber dass gerade vielleicht Genügsamkeit ein Schlüssel gegen Financial Load ist.
Ja, also wie viele Leute machen das, dass sie, wenn sie, weiß ich, machen wir es einfach, 1000 Euro mehr Gehalt kriegen, dass sie dann die nächste größere Wohnung ziehen, ne? Oder das nächste größere Auto nehmen und das Geld direkt weg ist. Also, dass man quasi mitwächst oder sein Lifestyle mitwächst mit den finanziellen Möglichkeiten. Das sei ja auch jedem gegönnt. Es ist aber einfach nur sehr, sehr risikoreich, weil du dann im Prinzip in diesen Zwang kommst, das auch aufrechterhalten zu müssen, weil ich glaube, der runter ist für die meisten halt schwerer als rauf, ne? Und, den Stress muss man sich nicht antun. Ich glaube, da kann man sich sehr viel Freiheit auch schaffen, wenn man da ein bisschen bescheidener, wie Benni das gesagt hat, auch rangeht. Fände ich gut.
Absolut. Super. Von dem her, da, wenn du nichts mehr hast, Benni, dann machen wir für heute Schluss und
ey, über eine Sache, das ist aber noch
uns fürs Zuhören.
Ich hab noch eine Sache, und zwar, das ist aber eigentlich ein Thema für einen neuen Podcast. Wir müssen mal über das Älterwerden reden, Leute. Wir müssen mal über das Älterwerden reden, weil das ist vielleicht keine Angst, aber das ist schon was, was vielleicht den einen oder anderen umtreibt.
Doch, auf jeden Fall. Ich habe gerade wieder 2 Bücher zu dem Thema am Lesen, aber das werde ich dann in der nächsten Folge
verraten. Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe da gerade 2 neue graue Haare entdeckt oder sowas.
Na, das kann ich nicht mehr erzählen, langsam geht's. Aber das ist ein sehr cooles Thema, machen wir auf jeden Fall.
Sehr schön.
Was haltet ihr davon? Gebt uns auf jeden Fall Feedback, weil die Folge ist noch nicht gemacht. Das heißt, wir können noch was dran ändern oder die anpassen. Und immer gerne Feedback an workingdadpodcast@gmail.com.
Und wo wir gerade dabei sind, jede, die diesen Podcast gerne und immer hört und vielleicht auch was mitnimmt, schreibt uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein paar Sterne bei Spotify. Das hilft uns, mit dem Podcast ein bisschen bekannter zu werden. Und ist natürlich auch ein tolles Feedback für uns drei hier.
Da freuen wir uns sehr drüber, ihr Lieben.
Gut, Leute, das war wieder sehr spannend.
Macht's mal gut, bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao, ciao.
See you. Ciao, ciao. Ciao.